Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Willkommen zu Kontext mit Medizin. Das Thema heute ist etwas, womit wohl die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens mal eigene Erfahrungen machen. Rheumatische Erkrankungen. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. Der Begriff Rheuma umfasst eine Gruppe vielfältiger Krankheitsbilder, die sich in ihren Symptomen, Ursachen und Verlaufsformen stark unterscheiden können. In Kontext geht es um Erscheinungsformen von Rheuma, biologische Mechanismen, Therapiemöglichkeiten und die Forschung. Mit rheumatischen Erkrankungen in Klinik und Forschung beschäftigt sich Peter Villiger, Professor an der Uni Bern und Direktor der Klinik für Rheumatologie und Immunologie-Allergologie am Inselspital Bern. Gefragt nach einer Definition von Rheuma, unterscheidet er mal zwei Hauptgruppen rheumatischer Erkrankungen.
Wenn wir den Begriff definieren wollen, so gibt es die historische Definition von Rheuma, die besagt, dass Erkrankungen des Bewegungsapparates zu Rheuma gehören, also beispielsweise Erkrankungen der Bänder, der Muskeln, des Knochens, der Gelenke, das sogenannte nicht entzündliche Rheuma, das klassische Rheuma und dann andererseits das entzündliche Rheuma. Also wir haben zwei Bereiche, das nicht entzündliche Rheuma, klassischerweise charakterisiert durch Schmerz, weniger häufig auch initial Bewegungsstörungen, Lähmungen und so weiter. Und beim entzündlichen Rheuma charakteristischerweise Beschwerden im Sinne einer systemischen Entzündung, das heißt eine Entzündung des gesamten Körpers.
Gewisse Rheumaformen treten überaus oft auf, wie der Rheumatologe Peter Villiger am Beispiel der häufigsten Krankheitsbilder erläutert.
Das sind die Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen, Hexenschuss, sogenannte Low Back Pain, alles Begriffe, die im Wesentlichen dasselbe umschreiben. Rückenschmerzen können mal kurz auftreten, wieder verschwinden und wenn sie dann chronisch werden und beispielsweise auch die sozialen Verpflichtungen, die Arbeit kompromittieren, dann sind sie dann von wesentlichem Krankheitswert. Typische Krankheitsbilder, man kann beim Jugendlichen Rückenschmerzen in der Regel funktionelle Störungen identifizieren. Was heißt funktionell? Damit sind muskuläre Verspannungen, muskuläre Insuffizienz, Haltungsstörungen, Haltungszerfall zu verstehen, welche dann zu Schmerzen führen. Typisch, und das scheint mir sehr wichtig, das zu bemerken, bei diesen funktionellen Störungen gelingt es nicht, mit beispielsweise Röntgenbildern, Computerröntgen, bildgebenden Methoden oder mit Laboruntersuchungen irgendetwas Krankhaftes darzustellen. Das beschreibt eben dann den funktionellen Charakter. Gleichwohl haben diese Patienten sehr starke Schmerzen, auch wenn man eben nichts sehen kann.
Solche nicht entzündliche Beschwerden gehen oft auf Fehlbelastungen, falsche Beanspruchung des Bewegungsapparates zurück, auch beim jungen Menschen. Und umso mehr beim älteren und alten Menschen, wo jahrzehntelange Belastungen oft zu schmerzhaften Abnutzungserscheinungen führen. Das Beispiel ist wieder der Rücken, präziser die Wirbelsäule.
Bei etwas Älteren sind dann in der Regel die Bandscheibenabnutzungen im Vordergrund, kommt es zu Bandscheibenvorfall, es kann zu Reizungen kommen von Nervenwurzeln, typischerweise dann auch mit ausstrahlenden Schmerzen in die Beine. Und wenn wir dann zum alten Menschen gehen, dann kommen die fortgeschrittenen Abnutzungserscheinungen hinzu. Es gibt beispielsweise in der Wirbelsäule auch eine Arthrose. Es gibt ja kleine Wirbelgelenke, die Arthrose entwickeln können. Und als Folge dieser Summe dieser Abnutzungserscheinungen kommt es dann zu einer Einengung des Wirbelkanales, wiederum mit Problemen der unteren Extremitäten, die da sind, Schwäche oder Schmerzen. Und ich denke, dass der Mensch, wenn man den Bewegungsapparat anschaut, eigentlich nicht konzipiert wurde für eine Lebensspanne von 90 Jahren. Wenn man den Verschleiß an Gewebe anschaut, dann wäre wahrscheinlich unsere natürliche Lebensspanne so 40, 45, vielleicht mal 50 Jahre.
Die andere große Gruppe rheumatischer Krankheitsbilder sind die entzündlichen Formen. Peter Villiger mit klassischen Beispielen.
Wenn ich mit dem Rücken begonnen habe, können wir hier vielleicht ein Beispiel auch aus dem Achsenskelett nehmen, nämlich der Morbus Bechterew, die entzündliche Rückenerkrankung, die typischerweise bei jungen Männern beginnt, bei Männern auch viel häufiger ist als bei Frauen. und die sich dadurch charakterisieren lässt, dass es zu Entzündungen im Knochen und in den Bändern kommt, was dann über die Jahre zu einer knöchernen Einsteifung des ganzen Achsenskelettes führen kann. Das wäre ein typisches entzündlich-rheumatisches Krankheitsbild. Wenn wir die Gelenke der Peripherie anschauen, dann kommen wir naheliegenderweise zur chronischen Polyarthritis, heute eher rheumatoide Arthritis genannt. Das ist ein Modell, quasi das Paradigma der entzündlich-rheumatischen Erkrankung der peripheren Gelenke.
Die Bechterew'sche Krankheit, der Morbus Bechterew, wurde eben vorhin erwähnt als eine entzündliche rheumatische Krankheit. Hier der Erlebnisbericht eines 32-jährigen Mannes, Informatiker von Beruf. Nennen wir ihn Paul Meyer. Die Diagnose Bechterew hat er seit 16 Jahren. Wie schränkt die Krankheit ihn ein?
Es ist im alltäglichen Leben. Also es fängt an schon beim Schlafen. Man schläft nicht durch. Man wacht immer wieder auf. Man muss ab und zu aufstehen. Es sind so Drückpunkte am Körper, wo man drauf liegt. Zum Beispiel Schulter und Hüfte oder Hals und so weiter. Das muss ständig hin und her kehren. Und dann geht es weiter mit dem Aufstehen. Und dann so kleine Sachen wie Haar waschen, wenn man Schulter entzündet hat und nicht richtig zum Kopf aufmachen, Zähne putzen, wenn die Finger auch wehtun, Socken anlegen. Also es ist alles, wenn man Schub hat.
Sind Aufstehen, Körperpflege, Ankleiden etc. mal geschafft, folgen weitere Stationen im Tagesablauf.
Es geht weiter der Arbeitsweg. Also ich muss mich erinnern, in meiner Lehrzeit habe ich immer gehofft, dass ein Tram kommt, der niedrige Stufen hat, nicht einer, der wie ein Bergsteiger muss klettern. So kleine Sachen, wo jemand, der unter der Krankheit nicht leidet, nicht daran denkt. Ein gutes Beispiel, das ich den Kollegen erzähle, um zu sensibilisieren. Ich frage immer, was denkt ihr, der kleinste Zehe an eurem Fuß? Man hat doch das Gefühl, den braucht man doch gar nicht. Aber wenn der mal entzündet ist, merkt man schnell mal, ja, den braucht man zum Abrollen, zum Laufen. Wenn der entzündet ist, der nicht mitmacht, kann man plötzlich nicht mehr richtig laufen.
Bechterew verursacht unter anderem große Schmerzen, die den Alltag prägen. Dagegen gibt es zwar wirksame Medikamente, die aber oft nicht nur den Schmerz stillen.
Man ist immer plagt, wenn man keine Schmerzen haben will, muss man starke schmerzstillende Medikamente nehmen. Das tut dann einmal benebeln. Das will man nicht die ganze Zeit. Und ständig mit Schmerzen konfrontiert eigentlich.
Wenn man als Laie dem Patienten Paul Meyer begegnet, bemerkt man eigentlich nichts Außergewöhnliches. Er bestätigt denn auch, dass er sich heute viel besser fühle und dies dank eines Medikamentes der neueren Generation.
Mir geht es jetzt Gott sei Dank viel besser, dank einem neuen Medikament. Das ist in meinem Leben wie Tag und Nacht gewesen. Nach dem Medikament ist es mir viel besser gegangen. Also das Medikament, das tut die Ärzte immer wieder betonen, tut einem nicht heilen. Bremst euch die Krankheit im Hintergrund, ist sie noch da. Und es macht sich auch ab und zu bemerkbar, obwohl man das Medikament hat. Weil es ist im Leben Phasen, wo man sich nicht so gut fühlt, psychisch zum Beispiel, und dann manifestiert sich die Krankheit. Also es ist nicht weg, aber besser. Und alle 6 bis 8 Wochen muss ich ins Spital zur Kontrolle.
Nun, Bechterew ist eine entzündlich-rheumatische Krankheit. Bei diesen Erkrankungen spielt das Immunsystem eine wichtige Rolle. Es richtet sich als Folge einer Störung gegen eigene Körperstrukturen und löst Autoimmunkrankheiten aus. Abgeleitet vom griechischen Wort autos für selbsteigen. Zum Stichwort Autoimmunkrankheiten sagt Peter Villiger:
Das ist im Wesentlichen das Konzept der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Also man geht davon aus, dass das Körperabwehrsystem, aus welchen Gründen auch immer, sich gegen eigene Strukturen richtet, weshalb sich dann einmal gegen die Niere, einmal gegen das Gehirn, einmal gegen Gelenkstrukturen, das ist in der Regel unklar, dass gewisse Organe bei gewissen Erkrankungen typischerweise betroffen oder eben nicht betroffen sind.
Zum entzündlichen Rheuma gehören neben der erwähnten Bechterew-Krankheit ganz unterschiedliche weitere Erkrankungen, wie einige Beispiele zeigen.
Entzündlich-rheumatische Erkrankungen umfassen aber auch Entzündungen des Bindegewebes, der Lupus, die Systemsklerose und andere Krankheitsbilder und dann schließlich auch die entzündlichen Erkrankungen der Gefäße, wie Morbus Behçet, Morbus Wegener oder auch die Riesenzellenarteritis des alten Menschen.
Nicht nur der Bewegungsapparat, die Haut, das Bindegewebe oder verschiedene Organe können von entzündlichem Rheuma betroffen sein, Es können auch die großen Blutgefäße betroffen sein, was dann verständlicherweise weitreichende Folgen hat.
Die Riesenzellenarteritis ist eine Erkrankung, die bei uns recht häufig beim betagten Menschen vorkommt, effektiv auch von 60, 70, 80 Jahren deutlich zunimmt. Sie ist charakterisiert durch eine sehr starke Entzündung, die man im Blut nachweisen kann, Appetitverlust, Gewichtverlust, die Leute fühlen sich wirklich schwerst krank. Entzündet sind die ganz großen Gefäße, also die Hauptschlagader kann entzündet sein, die großen Gefäße auch des Kopfes, welche dann zu massiven Kopfschmerzen führen können.
Entzündliche Rheumatismusformen gehören zu den Autoimmunkrankheiten, es war zu hören. Und eine solche Immunstörung mit rheumatischen Beschwerden als Folge ist auch die Wegener-Krankheit. Dazu eine Patientin mit dem fiktiven Namen Katrin Müller. Sie ist 61 Jahre alt und arbeitet in der Verwaltung eines Spitals. Ihr Rheumaleiden begann vor einigen Jahren.
Ich habe während dem Arbeiten plötzlich gespürt, wie mein Knie anfängt weh zu tun. Ich arbeite auf dem Stationssekretariat in der chirurgischen Kinderklinik. Und ich muss viel Gänge auf- und Gänge ablaufen. Und dort ist es mir aufgefallen, dass vor allem mein Linken zuerst angefangen hat, Schmerzen. Und nachher auch das Rechte. Und immer so zwischen 2 und 3. Und später ist es da intensiver gekommen. Wie ein Ziehen, so ein Muskelziehen in den Waden hatte. Ganz stark. Und das ist so stark geworden gegen die 5, wo ich eigentlich hätte sollen, dass ich fast an mich nicht mehr auf den Zug konnte.
Später stellten sich schmerzhafte gerötete Entzündungen der Arme ein, steife Finger, Schulterschmerzen und Schmerzen von Knie bis Fuß. Katrin Müller konnte oft kaum mehr einen Schritt tun. Im Büro waren bisweilen nur noch gut organisierte Routinearbeiten möglich und oft nicht mal das. Schmerzen und Müdigkeit machten ihr zu schaffen, auch privat natürlich.
Ich bin so müde gsi, dass ich sogar schon am 8. einfach ins Bett bin. Das war das Beste, gewesen, was ich konnte. Also das hat mir dann am wenigsten wehgetan. Und ich mache gerne Yoga, das konnte ich auch nicht mehr machen. Und Sport. Ich bin sehr oft mit meinem Mann gerne wandern. Das ist auch nicht mehr drin gelegen. Plötzlich nach einer Viertelstunde, halbe Stunde hat man von einem Moment auf den anderen müssen aufhören und wieder zurückgehen.
Die Diagnose Wegener-Krankheit ergab sich für Katrin Müller, nachdem man sie wegen Lungenblutungen notfallmäßig ins Spital gebracht hatte.
Ja, im Spital, wo ich notfallmäßig eingeliefert worden bin, haben da die Spezialisten das untersucht. Befund, Blut und so weiter. Und mir hat mir auch 2 Liter Blut gegeben. Das hat mir das Leben gerettet. Die Diagnose war da wegen einer Granulomatose. Das ist eine Immunsystemerkrankung. Da tut sich das Immunsystem gegen die eigenen Organe aggressiv werden. Also bei mir ist es da schlussendlich dann in die Lunge blutet. Und das war der Grund für die notfallmäßige Einlieferung.
Weiter ergab sich, dass die Autoimmunkrankheit verantwortlich war für die massiven entzündlichen rheumatischen Beschwerden. Dank der Therapie geht es Katrin Müller heute sehr viel besser als vorher.
Also schon vor 2, 3 Jahren habe ich eine Physiotherapie verschrieben bekommen. Und der Physiotherapeut hat mich auch einen Verein für Langzeitpatienten geschickt. Und dort kann man schwimmen, dort kann man eben turnen. Und die Ärzte haben mir natürlich auch Medikamente gegeben, entsprechend zu meiner Krankheit. Also Medikamente, die auch unter anderem die Entzündung stark gekämmt haben. Und Yoga-Übungen, das geht jetzt wieder. Und auch turnen kann ich wieder, schwimmen kann ich wieder. Und auch wandern, nur nicht so weit. Auch die Arbeit geht wieder sehr gut. Ich kann wieder die Gänge auf- und ablaufen und auch Stegen auf- und ab.
Da dieses rheumatische Leiden auf eine Autoimmunkrankheit zurückgeht, auf eine Immunstörung, muss Katrin Müller auch Medikamente nehmen, die das Immunsystem dämpfen, supprimieren. Wird sie diese Medikamente nun ein Leben lang nehmen?
Das sind Immunsuppressionsmittel. Und die muss ich, also ich habe gehört von der Hausärztin, dass sie es lebenslang nehmen würde. Vorläufig nehme ich die. Und ich bin regelmäßig bei der Hausärztin alle Monate gewesen, das Jahr jetzt. Und beim Rheumatolog bin ich alle 3 Monate bis alle halb Jahr später, jetzt vielleicht noch alle halb Jahr.
Und damit zurück zu weiteren Aspekten rund um das Stichwort Rheumatismus. Ein Begriff, der einem schon begegnet sein mag, ist Weichteilrheuma. Dazu wieder Peter Villiger, Rheumatologe an der Uni und Inselspital Bern.
Unter Weichteilrheumatismus versteht man in der Regel die Schmerzproblematik der Weichteile, welche zu einem fast Ganzkörperschmerz führt. Also das klassische Beispiel ist die sogenannte Fibromyalgie. Fibromyalgie, übersetzt würde heißen Schmerzen am Bindegewebe und in der Muskulatur. Es gibt auch ein umschriebenes Weichteilrheuma, Erkrankungen im Bereich des Beines beispielsweise, umschriebene schmerzhafte Erkrankungen wiederum von Bändern und von Muskeln.
Nun, wodurch sind Rheumaerkrankungen charakterisiert, was Verlaufsformen betrifft?
Das Charakteristische der rheumatischen Erkrankungen ist ja eben, dass es oft lebensbegleitende Probleme sind. Es ist nicht wie einer Lungenentzündung, wo ich ein Ereignis habe, Antibiotika gebe und nach 2 Wochen ist die Problematik vorbei. Also wir haben Patienten vor uns, die über Jahre manchmal lebensbegleitende eine Problematik haben. Und es ist denkbar, dass die Beschwerden zunehmen, wieder beschwerdearme Phasen kommen. In der Regel heute hängt das auch von der Therapie, von der Medikation ab. Es gibt aber Erkrankungen, die auch spontan im Sinne von Schüben ablaufen, dann 2-3 Jahre wieder ruhig sind und dann kommt es wieder zu einem Krankheitsschub.
Dass Rheuma zum einen chronisch verlaufen kann und zum anderen in Unterbrüchen, lässt sich an einem klassischen Beispiel illustrieren. Betroffen sind die Gelenke.
Ja, man kann die Polyarthritis nehmen, eine Erkrankung, die typischerweise wirklich chronisch verläuft und die in Abhängigkeit der Medikation unterschiedlich aktiv ist, aber von der Natur aus chronisch und immer entzündlich verläuft. Die Krankheit kann dann erlöschen, wenn die Gelenke im Wesentlichen dann zerstört sind. Eine ganz andere Charakteristik hat die reaktive Arthritis. Das ist eine Erkrankung, die ausgelöst wird durch Bakterien, auch Viren, resultiert in einer sehr akuten Entzündung einzelner Gelenke, typischerweise auch des Kniegelenkes. Diese Erkrankung kann nach einigen Wochen abklingen und dann über 2-3 Jahre still sein, bis es wieder ausgelöst, wahrscheinlich durch ein Bakterium, zu einem neuen Schub kommt. Wir haben dort also ein Problem, das einerseits bedingt ist durch eine Neigung des Körpers, eine Empfänglichkeit für eine Fehlreaktion und die Auslösung kommt aus der Umwelt. Der Trigger, der Auslöser ist ein Bakterium.
Fatal bei gewissen Rheumaformen ist es, dass sie plötzlich einen ganz anderen, aggressiveren Verlauf nehmen können, wie etwa der Lupus erythematodes, bedingt durch einen Autoimmunmechanismus. Peter Villiger zu diesem Beispiel.
Der systemische Lupus erythematodes, der kann einerseits chronisch verlaufen, chronische Gelenk-Hautbeschwerden machen, kann aber dann aus unklaren Gründen über Nacht zu einer Nierenbeteiligung führen, die sehr schwer sein kann, die eine völlig andere Komponente in den Krankheitsverlauf hineinbringt. Das Schwierige bei diesen Erkrankungen ist, dass man diese Beteiligung von inneren Organen oft sehr spät erfasst und damit nicht selten auch zu spät erst behandelt.
Überhaupt ist bei vielen Verlaufsformen von Rheumatismus die Diagnose alles andere als einfach.
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Leider sind auch viele Erkrankungen einschleichend. Klassischerweise der Bechterew, der kann sich einschleichen und über Jahre verkannt werden. Junge Männer können Militärdienst absolvieren, haben einen belastenden Beruf. Und viele Jahre nach Krankheitsbeginn wird dann erst die entzündliche Erkrankung diagnostiziert. Es gibt andere Erkrankungen, wo die Diagnostik etwas einfacher ist. Aber was für Arzt und eben Betroffenen oft mühsam ist, das ist, dass man über eine gewisse Zeit im Unklaren ist. Man warten muss, bis sich die Krankheit einigermaßen demaskiert. Trotz heute viel besserer diagnostischer Möglichkeiten aus Blut und beispielsweise Gelenkflüssigkeit.
Bei vielen rheumatischen Erkrankungen sind Risikofaktoren bzw. Auslöser bekannt.
Auslöser beispielsweise bei einer reaktiven Arthritis ist ein Infekt des Magen-Darm-Traktes, des Harntraktes oder auch der Lunge. Dann braucht es aber eine Empfänglichkeit des Körperabwehrsystems, weil ja eben nur einzelne Menschen darauf so reagieren und andere das tolerieren. Bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen wissen wir, dass dort genetische Variablen, also genetische Merkmale, eine Rolle spielen. Es gibt aber auch dort wieder Auslöser. Beispielsweise wissen wir bei der Polyarthritis, dass Rauchen ein ganz wichtiger Faktor ist, neben den genetischen Variablen. Es gibt dann bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen aber auch verschiedene, bei denen man nur ansatzweise Vorstellungen hat, was auslöst. Wenn wir dann schwenken zum nicht entzündlichen Rheuma, dort sind Belastungen, Fehlbelastungen, mangelnde Kondition, unsere klassischen Verhaltensformen in der wohlgenährten Gesellschaft, dann sind sicher wichtige Faktoren bei der Entwicklung dieser nicht entzündlich-rheumatischen Erkrankungen.
Auch psychische und psychosoziale Faktoren können mitspielen, indem sie ein rheumatisches Krankheitsbild auslösen oder fördern, wie Peter Villiger bestätigt.
Es gibt bei Schmerzentwicklung definierte Risikofaktoren, wie beispielsweise Unsicherheit am Arbeitsplatz, psychische Faktoren, schlechte oder fehlende Integration. Das sind klar definierte Faktoren für die Entwicklung eines chronischen Schmerzproblems.
In solchen Fällen kann übrigens auch die Psychotherapie von Nutzen sein. Und damit zum Stichwort Behandlung des Rheumatismus. Dass der Bewegungsapparat betroffen ist, eröffnet verschiedene nicht-medikamentöse Möglichkeiten.
Ich neige dazu, dass ich von einem Therapieplan spreche und nicht nur von einer Therapie. Ich denke, bei jeder rheumatischen Erkrankung ist initial das Gespräch, die Information des Betroffenen entscheidend. Über die Bedeutung der Erkrankung, die Prognose, die medikamentös-therapeutischen Möglichkeiten und so weiter. Bei vielen rheumatischen Erkrankungen kommt nachher auch der Physiotherapie eine zentrale Rolle zu. Nicht selten, gerade beispielsweise bei der Polyarthritis, auch die Ergotherapie. Was ist Unterschied Physio-Ergotherapie? Die Physiotherapie richtet sich mehr nach dem Wiederherstellen der Bewegung, dem Optimieren der Belastung. Die Ergotherapie kümmert sich mehr um die Schnittstelle zum Alltag, also beispielsweise Hilfsmittel, damit jemand den Haushalt weiterführen kann, beruflich weiter aktiv sein kann. Diese Beratung kann ganz, ganz entscheidend sein.
Früher in der Sendung war es schon zu hören, Medikamente haben eine große Bedeutung und sind für den erfolgreichen Therapieplan vieler Rheumaformen unerlässlich.
Bezüglich Medikation haben wir die ganze Palette der Schmerzmittel, Entzündungshemmer und das, was am faszinierendsten ist, ist die Entwicklung der sogenannten Biologika, also im Wesentlichen Medikamenten, wo man der Naturmechanismen abgeschaut hat. Mit diesen haben wir in den vergangenen Jahren wirklich einen Durchbruch bei der Therapie der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen verbuchen dürfen. Und es gibt auch aufgrund der potenteren Medikamente in der Chirurgie eine ganz namhafte Entwicklung, welche heute chirurgische Interventionen ermöglicht, welche früher gar nicht denkbar waren.
Die Erforschung der Biologika hat wichtigste Resultate ergeben, die Grundlage einer neuen Generation von Medikamenten.
Ich denke, es ist auch faszinierend, dass man eben aus der Erkenntnis der Mechanismen ableiten konnte, was man therapeutisch nutzen kann. Also wir haben Eiweißmoleküle, welche in der Zell-Zell-Kommunikation eine große Rolle spielen, welche Entzündung rauf oder runter regulieren. Und wenn wir diese Botenstoffe, diese Eiweiße identifizieren, können wir die gentechnologisch herstellen und können damit mit den Zellen, wenn man so will, sprechen. Und das ist gelungen. Wir haben beispielsweise mit den TNF-Hämmern faszinierende Möglichkeiten, die Entzündung runterzufahren auf Null. Wir sprechen also quasi mit der Zelle, mit ihrer eigenen Sprache.
Bei Medikamenten allgemein stellt sich ja immer auch die Frage nach Nebenwirkungen. Vor allem, wenn man die Medikamente lange Zeit, vielleicht sogar lebenslang einnehmen muss.
Wenn wir ein Medikament in einer präventiven Absicht geben, also mit der Hoffnung, etwas zu verhindern, dann dürfen die Nebenwirkungsraten nicht hoch sein. Wenn wir aber eine medizinisch prekäre Situation haben, ist es sinnvoll und notwendig, dass wir ein potentes Medikament einsetzen, was halt allenfalls auch gewichtige Nebenwirkungen hat. Also ich denke, das ist immer eine Frage der Relation. Ich denke, wenn wir die viel diskutierten COX-2-Hämmer nehmen, dann müssen wir auch sehen, dass wir heute, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, viel strengere Vorschriften haben. Die Medikamente werden an sehr großen Patientenpopulationen getestet und damit werden auch seltene Nebenwirkungen überhaupt erst detektiert. Wir hatten früher sicher Medikamente, welche gefährlicher waren. Ich will ein Beispiel nennen, Gold. Goldspritzen, die haben früher einen ganz zentralen Stellenwert bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der chronischen Polyarthritis gehabt, werden heute kaum mehr verwendet. Und wir haben erst viele, viele Jahre später realisiert, dass das Gold zu einer Immunschwäche führen kann.
Neben schulmedizinischen Konzepten stehen aber auch komplementärmedizinische Verfahren zur Verfügung.
Die Frage nach komplementärmedizinischen Möglichkeiten wird von sehr vielen Patienten gestellt. Es gibt dort sicher Unterschiede, wenn wir als komplementär beispielsweise auch die Ernährung nennen, dann gibt es dort auch saubere Untersuchungen, welche belegen, dass Ernährung durchaus die Entzündung beeinflussen kann. In der Größenordnung eines klassischen Rheumamittels, eines nicht-steroidalen Antirheumatikum, beispielsweise Voltaren. Bei schweren Autoimmunerkrankungen mit einer hohen Krankheitsaktivität ist es sicher falsch, wenn man nur komplementärmedizinische Maßnahmen praktiziert. Wenn man eben komplementär als Ergänzung Maßnahmen durchführt, dann ist es durchaus vernünftig, kann sicher auch einen Benefit abtragen. Sicherlich bei den Schmerzerkrankungen, vor allem wenn es sich um nicht organische Erkrankungen handelt. Dort ist überhaupt kein Zweifel. Wir haben heute auch einigermaßen Vorstellungen, wie komplementärmedizinische Maßnahmen greifen können. Wir wissen aus der Psychoneuroimmunologie, dass eben der Mensch selbst in der Lage ist, Endorphine zu synthetisieren. Der Mensch ist durchaus in der Lage, eine profunde, schmerzlindernde Therapie aufzubauen aufgrund eigener Substanzen. Und wenn es uns gelingt, diese Substanzen auch zur Wirkung zu bringen, dann haben wir das sehr Gutes getan. In diesem Sinne sehe ich durchaus einen Stellenwert für komplementärmedizinische Maßnahmen.
Da, wo schulmedizinische Therapien unverzichtbar sind, ist es eine zentrale Aufgabe der rheumatologischen Forschung, vor allem auch Medikamente zu entwickeln, die gezielt wirken und möglichst keine Nebenwirkungen haben. Zur Forschung gehören aber auch gesundheitsökonomische Fragen, wie etwa, in welchen Fällen sind teure Medikamente wirklich sinnvoll? Die medizinisch ausgerichtete Rheumatologie gliedert sich in klinisch angewandte und grundlagenwissenschaftliche Forschung. Peter Fieliger illustriert das an Forschungsfragen, denen man am Inselspital in Bern nachgeht.
Klinische Forschung, beispielsweise die Untersuchung der Gelenkdurchblutung oder das frühe Erkennen von gelenkdestruktiven Veränderungen mittels Ultraschall. In der Grundlagenforschung haben wir verschiedene Gebiete. Ein Gebiet, bei dem ich selbst aktiv bin, ist das Gebiet der Schwangerschaftsrheumatologie, dass Frauen im reproduktionsfähigen Alter sehr häufig betroffen sind von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, Rheumatoide Arthritis, Lupus und so weiter. Und es ist faszinierend, dass diese Erkrankungen während einer Schwangerschaft oft eine Änderung erfahren. Also die Schwangerschaft stellt quasi ein natürliches Modell dar, an welchem man studieren kann, weshalb eine Erkrankung zurückgeht oder nach Entbindung wieder aufflammt.
Die umfassende Erforschung rheumatischer Krankheitsbilder, Entstehung, Symptome, Verläufe, Gegenmaßnahmen, ist schon deshalb gefragt, weil diese Krankheiten sehr verbreitet sind. Die Häufigkeit von Rückenschmerzen beispielsweise dürfte in der Bevölkerung bei wohl über 90% liegen, allerdings lange nicht immer in der Form, dass ein Arztbesuch nötig wird. Aber Rheuma als Ganzes kann man als Volkskrankheit bezeichnen und es verursacht jährlich Milliarden Kosten, vor allem durch krankheitsbedingten Arbeitsausfall, Invalidität, Behandlungen.
Ja, hier könnten wir die Statistik anschauen, dann werden wir erkennen, dass die rheumatischen Leiden nach den Herz-Kreislauf-Problemen zu den allerwichtigsten Krankheitsgruppen gehören und daraus enorme direkte und indirekte Kosten entstehen.
Rheumatische Erkrankungen, Formen, Ursachen, Bedeutung. Auskunft gab der Rheumatologe Peter Fieliger, Professor an der Uni und dem Inselspital Bern. Von ihren Leiden berichteten auch eine Patientin und ein Patient.